selber diese Reise bereits hinter sich gebracht und war eine befreite Seele, die auch einen anderen Namen bekam, Swarup. Er lebte in der spirituellen Welt als ewiger Diener Krishnas, wurde dann aber von Bhakti Devi oder Srimati Radharani persönlich gebeten, wieder in die Welt zurückzukommen, um dort jemandem zu helfen, der auf dem Wege zurück zu Krishna war. Dieser Person war jemand, der wohl ein Mantra chantete, aber ein bisschen den Geschmack verloren hatte und ein bisschen, ja, sich wirklich gesehnt hatte nach einer Erkenntnis Gottes. Und er war eines Tages in Varanasi war es, mit Lord Shiva zusammen getroffen, der ihm geholfen hatte, indem er ihm den Tipp gab, nach Mathura Vrindavan zu gehen. So als dieser Mathura Brahmana, so werden wir ihn nennen, nach Vrindavan zur Yamuna kam, traf er in einem Hain, einem Waldhain, Gopkumar, der dort schon auf ihn wartete. Und Gopkumar beschloss, dem Mathura Brahmana zu helfen, indem er ihm seine eigene Lebens- oder Werdensgeschichte, könnte man sagen, erzählte. Gopkumar hatte angefangen zu erzählen, dass er einst im Wald von Vrindavan am Govardhan-Hügel war und dort einen großen Weisen getroffen hatte, der ihm die Einweihung in das Gopal Gayatri Mantra gegeben hatte. Und Gopkumar hatte versucht, mehr über das Chanten dieses Mantras in Erfahrung zu bringen, doch sein Guru war bei der Einweihung in eine solche Ekstase gefallen, dass er nicht die Unterweisung zu Ende führen konnte. Er war einfach umgefallen und war dann schüchtern im Wald von Vrindavan verschwunden. Hare Krishna. So fing also Gopkumars Reise an, ohne richtige Unterweisung zu haben, ohne große spirituelle Kenntnisse zu haben. Er machte sich auf den Weg. Eines Tages, oh ja, wir hatten noch eins gesagt, Gopkumar hatte durch das Chanten, auch das unachtsame Chanten dieses Mantras, ein starkes Gefühl der Vairagya oder Loslösung von der Welt entwickelt. Und in ihm kam der Sinn auf, nach Höheren zu trachten. Und so ging er eines Tages, zur Yamuna herunter. Und er ging ein bisschen weiter, als er sonst gegangen war, und sah plötzlich ein Brahmana. Dieser Brahmana hatte ein kleines Kästchen, ungefähr so wie dieses Kästchen auf dem Gornitai-Stern. Und in dem Kästchen hatte er ein Chalagram-Shila. Wisst ihr, was ein Chalagram-Shila ist? Chalagram-Shila kam Johann und ich auf unserer letzten gemeinsamen Pilgerreise im heiligen Gandaki-Tal in Nepal gesehen. Das ist, die Gandaki fließt am Annapurna-Gebirgsmassiv vorbei. Das heißt, dass zur Neumondzeit von den Höhen des Annapurnas runde, schwarze Steine herunterkommen und sich im Gandaki-Fluss manifestieren. Diese Chalagram-Shilas sind besondere Steine. Es sind die Vishnu-Steine. Das sind dort, wo sich Krishna kann sich im Vielen manifestieren. Im Feuer kann er sich manifestieren, im Heiligen Namen natürlich, im Srimad Bhagavatam, aber ganz besonders in den Chalagram-Shilas. Es gibt eine Methode, Chalagram-Shilas zu bekommen. Du gehst noch ein bisschen weiter, als wir gegangen sind. Wir sind bis nach Muktinath gegangen, ungefähr 2-3 Kilometer bergauf in die Bergeinsamkeit befindet sich der Damodar-Grund, ein See. Und was man geht dort mit einem goldenen Teller rein, das ist ziemlich kalt, wirft ein paar schöne Blumen in den Grund und ruft nach dem Namen Krishnas, der einem besonders im Herzen ist. Mukunda, Damoda, Krishna. Und dann, das passiert tatsächlich, dann sammeln sich auf dem Teller, den man so ein bisschen unter Wasser hält, plötzlich diese Vishnu-Steine, diese Krishna-Steine. Oh, das war jetzt der Mukunda-Stein. Dann sagt man, Damoda. Dann kommt der Damoda-Stein. Es ist wirklich eines dieser, sagen wir mal, wenn das Spirituelle die materielle Welt berührt, gibt es den Bereich des Irrationalen. Das, was man sich nicht mit Logik mehr erklären kann. Versteht ihr das? Wenn das Spirituelle die materielle Dimension berührt, gibt es das, was man sich nicht mehr mit der Logik erklären kann. Das ist auch, wenn man den heiligen Namen des Herrn chantet, wie wir eben gechantet haben, dann gibt es Gefühle und zum Teil Verwirklichung der Gottesnähe, die man sich nicht mehr durch weltliche Psychologie erklären kann. Die Wissenschaftler sagen, ja, ihr chantet, es gibt einen gewissen Sauerstoffmangel da oben. Und dann durch den Sauerstoffmangel herbeigeführt, gibt es eine Ausschüttung von bestimmten Endokrinen in die Blutbahn. Und das kitzelt eure Gehirnzellen an, sodass ihr euch Krishna näher glaubt. Hare Krishna. Anita ist schockiert. Nein, wenn das Chanten erklingt und im Bewusstsein wahrgenommen wird, dann kommt es zu einem Bereich, einem spirituellen Bereich, wo materielle Logik einfach passen muss und sagen kann, das können wir nicht erklären. Und eines dieser Erklärungen sind, wenn man den heiligen Namen von bestimmten Formen Krishna chantet und dann kommt plötzlich in einem See hoch oben in den Himalayas kreisrunde Steine mit Chakren und Keulen, die da drin sind, auf dem Teller. Da kann man nicht sagen, da ist irgendein kleiner Nepali, der steht am Ufer und je nachdem, was für eine Form macht, da tut er schnell auf Befehl, sagt die Eingravierung in den Stein machen und dann tut er ein Taschentuch dem Gläubigen vorbinden und dann legt das auf den Teller. Das geht nicht mehr. Da muss man einfach sagen, das ist nicht mehr erklärbar durch materielle Gesetzmäßigkeiten. Es gibt in Muktinat viele solche Sachen. Es gibt zum Beispiel dort eine Flamme, die aus dem Wasser hervorschießt. Haben wir auch gesehen. Es gab drei, jetzt gibt es nur noch zwei. Haben wir auch gesehen. Die hat Brahma dort installiert, um zu zeigen, dass Krishna verehrt mit Feuer, was aus Wasser kommt. Er ist ja der Schöpfer. Er kann solche Sachen machen, solche Elementenverdrehungen. Dieser Devotee, dieser Brahmana, war ein armer Brahmana und hatte jetzt den Chalagramshila in seiner Box und zog mit einer Schublade den Chalagramshila hervor, tat es auf die Box und verehrte es mit ein paar Tulasi-Blättern. Und Gopkumar setzte sich dazu und schaute begeistert zu, wie der Brahmana nach und nach eine Zeremonie zum Chalagramshila machte, eine Verehrung, ein Lichtchen schwenkte und Räucherstäbchen darbrachte. Und der Dann, nach einer gewissen Zeit, nahm der Brahmana den Chalagramshila von seinem Altar, tat ihn in die Box, machte die Schublade zu. Halt, sagte Gopkumar, was machst du da? Hare Krishna. Eine Energiekugel musst du von deinen Energiekugeln einschlucken, Ramgopalin. Dann bist du wach. Das musst du nämlich mitkriegen jetzt. Das ist die Reise. Da darf man nicht schlafen. Gopkumar sah, wie der Chalagramshila wieder verschwand in der Box und er sagte, halt, du hast gerade Gott verehrt und jetzt tust du ihn in die Box. Ja, sagte der Brahmana, ich bin ein sehr armer Brahmana. Mir sind die Mittel ausgegangen. Das ist alles, was ich dem Herrn bieten kann. Eine kleine Zeremonie mit Tulsi-Blättern und eine Arati. Und der Herr nimmt es trotzdem an. Er nimmt auch von dem Ärmsten seiner Devotees seine Verehrung an. Und was macht er jetzt in der Box? Ja, er ruht sich aus, sagte der Brahmana. Er schläft dort. Gopkumar, das kann ich nicht akzeptieren. Mich sehnt es danach zu sehen, wie Gott in großer Herrlichkeit und mit großem Prunk verehrt wird. Oh, sagte der Brahmana, wenn du so eine Verehrung sehen willst, dann darfst du nicht zu mir kommen. Dann geh nach der Stadt Mathura, wo der König von Mathura einen wunderschönen Tempel errichtet hat. Und in diesem Tempel wird der Herr verehrt mit Musik, mit vielen Opferdarbringungen am Tag, der erlesensten Speisen, mit Theaterspielen und so weiter. Da gehst du am besten hin. Gop Kumar war begeistert. Er verließ Vrindavan und ging nach Mathura in diesen wunderschönen Tempel, den ihr heute noch besuchen könnt. Es ist ein alter, traditioneller Tempel, der Dwarkanath-Tempel heißt er. Wenn man reingeht in den Tempel, sieht man noch das Tor, was einst aus Gold war. Und da sind noch Spuren dieses ursprünglichen Tempels da. Es ist ein wunderschöner Tempel. Ich möchte euch direkt bitten, ihn einmal aufzusuchen. Gop Kumar ging in diesen Tempel hinein und er sah, wie der Herr verehrt wurde, wie er sich immer gewünscht hatte. Ständig waren Opferdiener, die wunderschön gekochten Zubereitungen auf den Altar stellten und nach der Opferung wieder abräumten. Ständig waren Tänzerinnen da, die in erlesenen Tanzfiguren den Herrn lobpreisten. Es war eine prachtvolle und prunkvolle Verehrung, so wie sie nicht einmal einem König in dieser Welt zuteil wird. Der König dieses Landes war sehr bemüht, diese Verehrung aufrechtzuerhalten, aber die Zeit wartet auf niemanden. Irgendwann einmal kam seine Zeit, seine Lebenszeit zum Ende. Und als er auf dem Todesbett war und sich die Minister um ihn versammelten, sagte er zu ihnen: Ich weiß, warum ihr gekommen seid, meine Minister. Ihr wollt die Thronnachfolge geklärt haben. Ich habe ja keinen Nachfolger, keinen Sohn. Aber ich habe jemanden gesehen. Jeden Tag kommt er in den Tempel. Er steht schon da vor dem Tempel, bevor überhaupt geöffnet wird. Und abends, wenn die Tempeltore geschlossen werden, ist er der Letzte, der im Tempel noch ist und aus dem Tempel geht. Er lebt ganz einfach. Er sieht aus wie ein Kuhhirtenjunge. Er schläft am Ufer der Yamuna. Ich weiß auch seinen Namen. Der soll der nächste König sein. Und der König mit leuchtenden Augen beschrieb die Herrlichkeiten dieses einen Devotees, der ihm ins Auge gefallen war, der Krishna immer so liebevoll verehrte. Seine Minister gingen am nächsten Morgen suchen und sie fanden jemanden, der vor der Tempeltür stand und als erstes reinging, als die Priester sie öffneten. Sie beobachteten den, wie der in Ekstase tanzte, wie der, obwohl er von einfacher Herkunft erschien, eine edle Erscheinung hatte, obwohl er ein armes Bettelgewand gekleidet war, sah er aus, als hätte er einen großen Schatz in sich, den Schatz der Liebe. So sah er aus. Und am Abend waren sie sich sicher, das muss der gewesen sein, von dem der sterbende König berichtet habe. Und sie gingen zu Gop Kumar und sagten: Du bist unser nächster König. Der König hat es gesagt. Oh, sagte Gop Kumar, ich bin nur ein Kuhhirtenjunge. Nein, du hast den Reichtum der Liebe in deinem Herzen. Du bist kein Armer. Gop Kumar sagte: Gut, wenn es der Wunsch des Königs ist, werde ich es annehmen. Aber nur deswegen werde ich das Amt des Königs annehmen, um meinem Herrn auf dem Altar noch mehr zu dienen. Ich nehme es also als Diener Krishnas an. So wurde Gop Kumar König. Er wurde gekrönt, aber obwohl er so reich ausgestattet war mit Königswürden, schlief er im Palastgarten unter einem Baum. Er wollte nicht den Versuchungen von weltlichem Reichtum verfallen. Alles, was er tat, war zu arrangieren, dass dem Herrn wunderschöne Dinge geopfert werden. Wenn ihr heute nach ein Tempel seht in Kamyavan, da gibt es einen Tempel, wo der Herr so verehrt wird. Jeden Tag tun die nach anderen Rezepten kochen. Also es wechselt sich immer ab. Kein Tag gibt es die gleiche Zubereitung. Stellt euch das mal vor. Und es ist ein mehrgängiges Mahl. Jeden Tag singt man andere Lieder in diesem Tempel. Das ist ein Vallabha-Tempel in Kamyavan. Jeden Tag wird eine andere Dekoration auf dem Alltag dargenommen. Manchmal Silberkühe, manchmal, wenn Krishna als kleiner Junge verehrt wird, Spielzeuge, die auf den Altar gestellt werden. Manchmal werden die Gopis dahingestellt. So wurde auch in diesem Tempel unter Gopkumars Leitung Krishna allerlei Freuden bereitet. Manchmal wurde ihm ein Schachbrett vorgestellt, dass er Schach spielen konnte. Ich kann mich daran erinnern, vorhin hatte Ram Gopal, der Frau des Kapitäns, einen kleinen Rundblick durch die spirituell ausgestattete Kajüte, oder wie nennt sich das, der Versammlungsraum, Versammlungskajüte gegeben und hatte dann auf die Devis gezeigt, auf Radha Madan Mohan, die so wunderschön geschmückt sind, und gesagt, wir kochen 5-mal am Tag für sie, oder 4-mal. Und 6 Priester sorgen sich nur um das Wohl von Radha Madan Mohan. Da sagte die Kapitänsfrau, oh, ihm geht es ja sehr gut. Und ihm soll es auch gut gehen. Er ist ja Gott. Hatte sie gleich verstanden. Das ist gleich klar. Wenn man so sieht, Radha Madan Mohan, das einfachen Seelen, die frei von Kompliziertheit im Herzen ist, ist das sofort klar. Das muss Krishna sein. Sofort klar. So sorgte auch Gopkumar wunderbar um die Verehrung von Krishna in diesem Tempel. Eines Tages jedoch wurde er völlig frustriert. Es brach nämlich ein Streit aus. Ein paar Brahmanas waren in dem Tempel. Die wollten nicht das Prasadam essen, weil sie argumentierten, dass ein Shudra das Prasadam berührt hatte und vom Altar runtergebracht hatte. Gopkumar dachte, ich bin hier der König und muss mir sowas anhören. Das ist doch heiliges Prasadam. Das ist doch über Kastenbestimmungen wie Shudra, rein und unrein. In Indien müsst ihr wissen, es ist ein riesen Thema, dieses Thema rein und unrein. Radhanath Maharaj hat mir erzählt, dass er in einem Tempel gelebt hat und dass die ihn für ein Jahr nur auf dem Dach, wo die Hunde gegessen haben essen lassen, weil sie dachten, als Westler hat er so unreine Lebensstandards, dass er nicht weiß, mit welcher Hand er den Tisch berühren darf und mit welcher nicht. Es gibt da also ganz komplizierte Regeln und Regulierungen in manchen dieser von Brahmanen regierten Tempeln. Schließlich, nach einem Jahr und 10 Tagen, wurde ihm erlaubt, mit den anderen Mönchen am gleichen Essplatz zu essen. Und er tat alles richtig, nicht mit der linken Hand und mit der rechten Hand und 3-mal die Hände schnipseln vorm Essen und so weiter. Aber als es dann dazu kam, seinen Teller zu waschen, berührte er aus Versehen mit dem schmutzigen Teller den sauberen Strahl, der aus dem Hahn kam. Sofort schrien alle durcheinander, Asuchi, Asuchi, unrein, unrein, und mussten jetzt den ganzen Waschplatz mit Kudung sauber machen und haben ihn wieder aufs Dach geschickt zum Essen. Wir können das nicht verstehen. Wir sagen uns, wie kann es möglich sein, so borniert zu sein? Aber die haben da ganz feine Regeln und Regulierungen und Ansichten, die wir auch als Westler respektieren sollten. Das ist einfach Brauchtum da. Die halten sich total rein und ja, da gibt es also viele Regeln. Und Gopkumar sah nun, wie die Brahmanas aufgrund dieser Regeltreue sich vom Prasadam des Herrn, der Barmherzigkeit des Herrn, abwandten. Und er war sehr frustriert. Er war sehr traurig. Wie kann so eine Regeltreuigkeit in das Prasadam des Herrn reinkommt. Ich sehe es deinem Gesichtsausdruck an. Du bist auch nicht begeistert von diesem, das ist zu viel. So Gopkumar beschloss, fragte in seinem Königreich herum, wo gibt es einen Tempel, wo die Diener des Herrn nicht diese Borniertheit haben, wo sich nicht die Brahmanas über die anderen Leute stellen, wenn es um das Prasadam, die Gnade des Herrn geht. Und alle sagten, Pudushottam Chetra am blauen Hügel,
dort, wo die Wogen des Meeres um den Sand spielen, da musst du hin. Kokuma übergab das Amt den Ministern und sagte, mich zieht ein starker Sinn der Entsagung weiter, und er reiste weiter nach Purushottam Chetra. Oder, wie heißt es noch? Jagannath Puri. Jagannath Puri. Lasst euch erzählen von Jagannath Puri. Jagannath Puri ist ein Weihekreis auf dieser Erde. Es ist ein heiliger Ort, wo der Herr als Purushottama, der Beste unter den Lebewesen, residiert. Es heißt, dass selbst Krähen, die in diesem Weihekreis ihren Körper aufgeben, also tot sterben, dass selbst Krähen ihre spirituelle, vierhändige Vaikuntha-Form annehmen und in dieses Königreich Gottes gehen. Das ist solch ein heiliger Ort. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist total jenseits der weltlichen Erfahrung. Gopkumar ging dorthin und ging jeden Tag in den Puri-Tempel. Wir werden heute Abend vielleicht oder morgen Abend, je nachdem, eine Dia-Show von Jagannath Puri sehen können, wenn der Strom intensiv genug ist. Er ist intensiv genug. Er ging dort also hin ging jeden Tag in diesen Tempel. Um in den Tempel reinzukommen, muss man 22 Stufen hoch gehen. Diese 22 Stufen sind für die einzelnen Elemente, aus denen unser materieller Körper sich zusammensetzt, stellvertreten. Manche von euch haben doch die Dias in Hamburg gesehen. Vielleicht sehen wir, die meisten haben vielleicht schon gesehen, die Dias. Dann werden wir vielleicht eine andere Dias-Serie zeigen. Jedenfalls sind sie dann hochgegangen. Dann ist er dort hingegangen. Und als er das erste Mal Lord Jagannath sah, wurde er ergriffen. Jagannath hat ganz große Augen, mit denen er alle und jeden sieht, und zwar ein Herr. Er hat so große Arme, er tut so die Arme so ausstrecken, mit denen er das ganze Universum umarmen kann. Kommt in meine Arme. Das ist mit dieser Gestik gesagt. Lord Jagannath ist auf diesem wunderschönen Altar zusammen mit Baladev und Subhadra. Und jeden Tag ging Gopkumar dorthin, um den Herrn seines Herzens zu sehen. Er stand den ganzen Tag an einer Säule und schaute sich nur immer wieder den Deti an. Wenn man Darshan nimmt von den Detis, ist es nicht nur eine Augenübung, wo man eine Form mit den Augen wahrnimmt. Darshan bedeutet vor allen Dingen auch, an der Natur des Detis teilzuhaben. Warum will ich zum Beispiel Darshan haben von einem heiligen Menschen? Warum möchte ich zu ihm gehen? Möchte ich nur seine Umrisse sehen? Das könnte ich auch von einem Bild machen. Bei einem richtigen Darshan geht es nicht darum, nur eine Augenübung zu machen. Da soll vor allen Dingen auch das Herz sehen. Wir nehmen die Persönlichkeit des geweihten Krishnas, bei dem wir Darshan haben, wahr. Und so ist es auch, wenn wir morgens vor Gornitai treten und das Govindam Adi Purusham Lied spielen. Wir wollen dann versuchen, den Detis nahe zu sein, in meditativer Haltung und ihm näher zu kommen. Deswegen beten wir und versenken unser Bewusstsein wie eine Honigbiene, die nur zum Honig geht, ganz fixiert auf die Lotusfüße des Herrn. Das ist wirklich der Darshan. Gopkumar stand also den ganzen Tag vor Jagannath und spürte sich und sah in Jagannath Krishna. Und er fühlte sich ganz nahe zu Krishna. Eines Tages war wieder sehr, sehr ergriffen, machte die Augen kurz auf und sah plötzlich seinen Guru. Auch der nahm Darshan vor Lord Jagannath. Dann machte er die Augen zu, er blinkerte ein bisschen länger, als er sie aufmachte, war sein Guru schon nicht mehr da. hatte sich das hatte sich Gokuma das nur eingebildet? Habt ihr das auch richtig gehört? Manche von euch sind ein bisschen müde. Habt ihr es richtig gehört? War da der Guru platziert? Gokuma wusste es nicht. Genauso wie ihr es vielleicht nicht wisst, wenn ihr müde wart. Ob ihr richtig gehört habt. Es war nur ein ganz kurzer Eindruck, mit anderen Worten. Doch dieser Eindruck reichte aus. Er erinnerte sich an seinen spirituellen Meister, der es ihm ermöglicht hatte, diese spirituelle Reise anzutreten, und fing an, ihn zu suchen. Und eines Tages fand er ihn am Strand von Puri, wie er vor Ekstase tanzte. Muss ein ganz großer Heiliger gewesen sein, der einfach in Krishna versenkt war. Der weggegangen war, ja, weil er ohnmächtig gewesen war. Das war sein Guru. Ja. Und er ging zu ihm hin, und das Erste, was der Guru ihm sagte, ist: Warum hast du aufgehört, dein Mantra zu chanten? Was ist los? Dieser Mantra kann dir Gott selber geben. Warum hast du aufgehört, ihn zu chanten, und bist nachlässig geworden? Sorry, sagte Gokuma. Es waren so die Umstände, es war etwas bewegt in meinem Leben. Höre niemals auf, das heilige Mantra zu chanten, sagte der Guru. Wenn du es richtig chantest, wird es dir eines Tages Gott selbst offenbaren. Und dann gab er ihm ein paar weitergehende Unterweisungen, wie sich Gokuma konzentrieren konnte, den Geist fixieren konnte. Er nannte ihm die Tageszeiten, wo man das Mantra chantet. Morgen bei der in der Morgendämmerung, dann mittags, wenn die Sonne ihren Höchststand erreicht hat, und abends bei der Abenddämmerung, wenn die Sonne schon untergegangen ist, aber der Mond noch nicht aufgegangen ist. Solche Unterweisungen gab er ihm. Das sind die Trisandhyas, die drei Zeiten, wo das heilige Mantra geschändet wird und wo es besonders günstig ist, es zu schaden. Und dann verabschiedete sich der Guru und sagte: Ich werde wieder zu dir kommen, wenn du weitere Unterweisungen brauchst. Ging weg. Guruji! Die Büsche schlugen zu und er war weg. So, Gokuma ging dann in den Tempel zurück, und für einige Zeit führte er dort Tempeldienste aus, er säuberte den Tempel, er machte einige Dienste, bis eines Tages der König von Puri, der kinderlos war und keinen Erben hinter sich ließ, zurückließ, auf seinem Sterbebett war. Und er betete: Jagannath, wer soll der nächste König sein? Der König von Puri ist der erste Diener von Jagannath, von dir, Jagannath. Und er bemüht sich darum, dass die Opferungen und alles richtig laufen. Jagannath, wer soll der nächste sein? Und im Traume erschien Lord Jagannath. Sagte: Höre gut zu, König, und sage meine Anweisung deinen Ministern. Ich möchte, dass ein besonderer Diener, Sevait, der jeden Tag als erstes im Tempel ist und zum Schloss wieder weggeht, wenn die Tempeltüren fast geschlossen schon sind, dass er der nächste König wird. Er heißt Gokuma. Der König rief am nächsten Morgen die Minister um sein Sterbelager, und er sagte: Jagannath, der Herr, hat gesprochen. Er will, dass der nächste König ein Kuhhirte namens Gokuma wird. Und dann starb er mit einem glückseligen Jai Jagannath auf den Lippen und gab den Körper auf, um zu Jagannath in die ewige spirituelle Welt zu gehen. Am nächsten Tag wurde Gokuma introniert, und es heißt, dass das einzige Sinn und Zweck, den Gokuma in seiner Regentenschaft sah, war dafür zu sorgen,
dass die Opferung zeitig, rechtzeitig war und dass das Ratayatra Festival gemacht wurde. Wisst ihr, wie viel Opferung am Tag dort dargebracht wird? 54. 54. Die müssen ständig rein und rauslaufen. Und da werden riesige... Jagannath ist der größte Esser. Der genießt Zubereitung, die seit tausenden von Jahren sind die Rezepte nicht verändert worden. Wir haben diese Küche gesehen, da gibt es einen Gang, den kann keiner sehen. Also das ist wie ein Tunnel, der führt von der Küche direkt zu dem Opferplatz. Und da gehen die ganze Zeit so mit so Bambusstäben, wo die Krüge so immer drei aufeinander geschichtet vertragen, die Diener laufen durch diese Tunnel hindurch, der keiner vorher sehen sollte, was dem Herrn dargebracht wird. Er sollte das allein genießen. Es ist ein Pujari-Betrieb von 3000 Pujaris, 3000 Priestern. Heute noch, zur damaligen Zeit waren wohl 10.000 da. Wir haben gerade 3 Priester auf unserem Radhamadan Mohan Altar. Stellt euch mal vor, 3000 Priester, das ist ein größeres Unternehmen. Nicht, Theo? Du, ja, selbst größer als die Art Luxbox. Was? Ist vorbei, ja. Der Hamburger Hauptbahnhof hat 3000 Angestellte. Mein Vater war der Direktor von dem, also daher weiß ich das, da waren immer 3000 Leute. Also so ein, da sind Weichenwärter, Stellenwärter, Blinkwärter, Saubermacher, Polizisten, Schaffner, Fahrer, Marketing, Knipser und alles Mögliche dabei. So, der genannte Puri-Tempel muss damals unglaublich viel mehr Bedienstete, die Priester hatten, haben als heute, und das müssen 10.000 gewesen sein. So, der Puri-König hat sich darum gekümmert. Jedes Jahr hat er ein Ratayatra-Festival organisiert, wo Millionen von Leuten zusammen kamen, die dann umsonst beköstigt wurden. All das hat Gopkumar arrangiert. Er war ein richtig gottesbewusster König. Eines Tages, nun, hörte Gopkumar von durchreisenden Heiligen, dass es eine Form Gottes gab, auf den himmlischen Planeten, die mit eigener Hand die Opferung seiner Devotees annahm und in den Mund steckte und aß. Was meint ihr wohl, was Gopkumar bei sich gedacht hat? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Aber es waren die höheren himmlischen Planeten. Da kann man nicht mit einem Körper aus verdichteter Materie wie unser hingehen. Gopkumar dachte zuerst, es wäre unmöglich für ihn. Aber er chantete inzwischen den Mantra sehr, sehr geflissentlich weiter. Den Gopal-Mantra. Jeden Tag zu den festgesetzten Zeiten. Und es heißt, dass dieses Mantra einem alle Wünsche erfüllen kann. Materielle wie spirituelle. Ein ganz heiliges Mantra. Auf der Vedenakademie sind gerade 2 Devotees eingeweiht worden in dieses heilige Mantra. Ja? Wenn man richtig das Mantra chantet, können einem alle Wünsche erfüllt werden. Wisst ihr, dass Brahma dieses Mantra gechantet hatte zu Beginn der Schöpfung und durch das Mantra die feurige Energie bekam, so wird es beschrieben. Also die Energie bekam, sein Schöpfungswerk zu vervollständigen. Ein Mantra, wenn es richtig gechantet wird, kann also nicht nur spirituelle, sondern auch materielle Wünsche machen. Der wollte nicht einfach nur einen Betrieb schaffen, sondern einen ganzen ein Universumsbetrieb. Also richtig ausdehnend. So Gopkumar chantete dieses Mantra. Und als er es gechantet hatte, mit diesem Wunsch, die himmlischen Planeten zu erreichen, landete plötzlich vor ihm ein Raumfahrzeug. Ein Fahrzeug,
was auch in die feinstofflichen Bereiche hineinfliegen konnte.
Kurkuma betrat dieses Gefiert.
Die himmlischen Geschöpfe, die dort waren und es lenkten, sagten herzlich willkommen, wir sind gekommen, um dich zu holen auf die himmlischen Planeten.
Diese Gefährte lassen sich nicht mit den UFOs vergleichen der heutigen Zeit, die es entweder gibt oder nicht gibt, je nachdem, was man glaubt.
Waren aus nicht mehr verdichteter Materie. Und sie, Gop Kumar, fuhr mit diesem Himmelsfahrzeug zu den himmlischen Planeten Svargaloka. Und dort betrat er ein Land, was sehr, sehr schön war. Und er ging durch dieses Land hindurch und kam zu einem Palast, einem himmlischen Palast, aus dem Musik vom Feinsten tönte. Noch besser als Theo gestern gespielt hat. Es war Musik vom Allerfeinsten. Es waren himmlische Chöre, die dort dem Himmelskönig Indra huldigten. Es gab dort Tempeltänzerinnen, die sich in wunderschönen, die sich zu den Rhythmen wiechten. Und Indra lebte dort in Saus und Braus auf einem wunderschönen Thron. Gopkumar sah jedoch, dass neben dem Thron von Indra, dem Himmelskönig, ein zweiter Thron stand, der leer war. Mitten in dem freudigen Tanzfestival, was dort war, erklangen plötzlich Muschelhörner, wie Karuna Avatar gespielt hat. Ein großes Portal öffnete sich und durch das Portal trat niemand anderes als Vamandev, der eine Inkarnation Krishnas, der als der jüngere Bruder von Indra erschienen war. Ein Leuchtglanz ging von ihm aus. Die himmlischen verneigten sich plötzlich alle. Die Atmosphäre wurde sehr ernst und nicht mehr so verspielt, prunkend oder prunkend verspielt. Als Vamanadev reinkam, wurde die Atmosphäre geradezu göttlich. Die Melodien wurden göttliche Melodien und Vamanadev setzte sich nieder auf den Altar, auf den Thron. Und dort wurde er verehrt mit einer Arati-Zeremonie. Willkommen, willkommen. Nicht nur das, Vamanadev wurde dann Speise gereicht und er aß tatsächlich diese Speise. Er nahm mit seinen Händen die Speise und führte sie in seinen göttlichen Mund, wo die Speise in seinen Lotuslippen schwand. Und die Devotees waren sehr glücklich. Manchmal scherzte Vamanadev mit ihm. Gopkumar war sehr, sehr zufrieden. Endlich sah er den Herrn in einer Form, wie er sich bewegte, anmutig bewegte, scherzte und lächelte. Und all seine Wünsche schienen ihm erfüllt zu sein. Nur eines Tages gab es ein schreckliches Gerücht. Indra, der Himmelskönig, hatte etwas für schöne Frauen übrig. Und er hatte auf einem seiner Feldzüge, war durch ein besonders schönes Gebiet gekommen und hatte dort die schöne Frau eines Heiligen gesehen und diese schöne Frau durch einige Verführungskünste gezwungen eigentlich, ihren Körper an seinen zu reiben. Der Heilige hatte davon gehört und Indra verflucht, woraufhin Indra flüchten musste und in einem Versteck sich aufhalten musste, damit es ihm nicht an den Kragen ging. Der Königsthron der himmlischen Planeten war also unbesetzt. Da sagte Vamandev, mein Bruder hat manchmal ein bisschen zu tun mit Lust, er ist gerade aus dem Gefecht mal wieder. Ich möchte, dass der nächste König Gopkumar wird.
Und das wurde dann gekrönt.
Nun, die himmlischen Freuden sind unglaublich freudvoll. Da können wir mit diesen Freuden, die wir auf dem Erdplaneten erfahren, nicht mithalten, weil unsere Sinne sehr, sehr begrenzt sind. Die Sinne dort haben nicht die gleichen Begrenzungen, wie wir sie haben, und deswegen können die himmlischen weitaus mehr genießen, als wir es können. Gokuma wusste, dass er jetzt in gewisser Gefahr war, ein gewisser Sinnbefriedigungsmolch zu werden, also als Mensch zu werden. Und er nahm doppelt sich in Acht. Er schlief auf einem Strohlager in den wunderschönen Nandakananer Gärten. Und von dort aus regierte er das Universum. Hare Krishna. Was sagt ihr nun? Es ist ein bestimmtes Muster, was wir schon sehen. Gokuma macht weiter Fortschritte, kommt immer weiter in seinem hingebungsvollen Dienst. Aber er wird auch immer mehr versucht. Wenn wir im spirituellen Leben Fortschritte machen, werden auch wir getestet. Was getestet wird, ist unsere Entschlossenheit, uns Krishna hinzugeben. Viele Tests kommen auch in eurem Leben noch auf euch. Das ist nicht alles ein einfacher, durchschaubarer Test. Manches Mal macht Krishna diese Tests für seine Devotees, sodass sie gehärtet werden durch diese Tests. Bevor Krishna einem Devoti ein größeres Amt anvertraut, wird er ihn stehlen müssen, sodass er mit den Dingen, die ihm gegeben werden, gut umgehen kann, verantwortlich umgehen kann. Wenn ihr Fortschritte machen möchtet ins spirituelle Leben, solltet ihr euch auf diese Tests gepasst machen. Sie erkennen, wenn sie kommen, als Tests, und sie bestehen, indem ihr euch auf Krishna fixiert. Gokuma ist ein richtiger Paramahansa, das heißt eine schwanähnliche Person, der immer nur die Essenz des Krishna-Bewusstseins möchte. Selbst als er der König der himmlischen Planeten wird, ist Gokuma noch immer so im Krishna-Bewusstsein verankert, dass er sich mit einem einfachen Bettstatt und Bettlager begnügt, um von dort aus Krishna zu dienen, als Vamanadev. Ich möchte euch gerne sagen, um im Hingebungsvollen, das ist jetzt gekommen zum Schluss, um im hingebungsvollen Dienst wirklich Fortschritte zu machen, ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht vom weltlichen Reichtum und Sinnfreunden verwehren lassen. Denn wenn man einmal so verwehrt wird, frisst das an der Entschlossenheit, Krishna zu dienen. Lord Chaitanyas Bewegung ist die größte Segnung für die Menschheit, weil wir erfahren können, dass wir nur durch das Chanten der heiligen Namen Krishna begegnen dürfen. Lord Chaitanyas Bewegung beruht jedoch auf einer gewissen Loslösung vom weltlichen Leben. Deswegen halten wir zum Beispiel in unserer Bewegung 4 Prinzipien ein. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier nehmen wir zu uns, keine Berauschungsmittel, kein Glücksspiel, und das ist wohl das Schwierigste für den Westler, keine unzulässigen sexuellen Beziehungen, das heißt keine Beziehung außerhalb der Ehe, um Kinder zu erzeugen im Krishna-Bewusstsein. Das sind die Entsagungen, die ihren Platz haben. Wenn wir diese Entsagungen hören, sind wir sehr oft ein bisschen skeptisch. Naja, Fleisch essen, das geht noch. Mich nicht zu berauschen. Naja, wir haben bei uns in Goloka Damen Abenteuer Devotees, die schon wieder angefangen haben, sich zu berauschen, mal hier und da eine kleine Fahne gehisst haben, aus dem Mund. Das sehen auch nicht alle ein, weil ihre Lebensgewohnheiten vorher anders vielleicht waren. Das Schwierigste ist dieser Punkt mit der unzulässigen Sexualitäten. Sexualität ist die größte Freude in der materiellen Welt. Doch diese Prinzipien, wir sollten darüber nachdenken lassen, sehr göttliche Prinzipien entstehen, wenn man sie einhält. Wenn man auf Fleischgenuss verzichtet, wird man Barmherzigkeit in seinem Herzen einziehen lassen. Jemand kann nicht barmherzig sein, der immer tötet, das geht nicht. Wenn man die Prinzipien in Bezug auf Sexualität einhält, wird im Herzen eine Reinheit und Ungestörtheit auftreten, eine fast kindhafte Ungestörtheit und Reinheit. Wer sein Glücksspiel befeucht und diese ganzen Videogames und wie heißt das, meine Neffen haben mich da mal eingeweiht in diese Sache, wo man also eine Schlägeridentität im Computer einnimmt und dann gegen den anderen sich kämpft. Wie bitte? PlayStation heißt das. Ja. Und diese Dinge korrumpieren eigentlich die Psyche des Menschen. Nicht? Und sind nicht gut. Und dann das Letzte, war es noch? Man macht das so automatisch. Keine Rauschmittel. Ja, Rauschmittel. Rauschmittel, was passiert dadurch? Was wird dadurch geboren? Die Entsagung. Wer immer Rauschmittel zu sich nimmt, verliert die Entsagung. Da muss man auch sehr vorsichtig sein mit diesen kleinen Sachen. Kakao und Kaffee, und schwarzer Tee, diese kleinen Sachen, die Medikamente, ja, können auch Rauschmittel sein. Valium zum Beispiel. Ja, sehr viele andere. Oh ja, oh, ist wichtig dann zu erwähnen. Ja, Medikamente. Und da wird so der Geist getötet, dass man mal eine Anstrengung macht dazwischen. Ich sehe das immer bei den jungen Devotees, die so groß geworden ist mit Haschisch, diese jungen Devotees, die sind so weich, wenn man die mal anfasst, dann können sie schon gar nicht mehr. Diese Entsagung wird so weggenommen, wenn man an Rauschmitteln anhat. Dann hat man überhaupt keine Willensstärke mehr. Wenn das kleinste schlechte Wetter ist in der Welt, ist gleich alles zerstört. Diese Prinzipien helfen einem sehr. So, wir sehen an Gop Kumar, dass er weitergeht, weil er nicht anhaftet an die Welt. Aber also auch wir müssen, wenn wir weitergehen wollen, bestimmte Prinzipien der Entsagung vom weltlichen Leben einhalten. Wenn wir diese Prinzipien einhalten können, werden wir mit großer Sicherheit leichter spirituellen Fortschritt machen können. Ja. Nun, hier habe ich mir noch aufgeschrieben, obwohl Gop Kumar der König des Himmels war, hielt er sich nicht im Palast auf, sondern in einem Garten wie ein Mönch. Er hatte keinen Wunsch zu genießen. Gop Kumar war zufrieden mit Vamanadev, aber manchmal ging Vamanadev von den höheren Planeten herunter, um irgendeine Mission in der Welt wahrzunehmen. Irgendein Devoti rief nach ihm, vielleicht ein Sterbender, der am Sterbebett nach seinem Darshan sich sehnte. Und so verließ Vamanadev für kurze Zeiten die himmlischen Planeten. Gop Kumar sehnte sich dann nach Vrindavan zurück und auch nach Puri. Besonders wollte er dann immer nach Puri gehen, weil in Jagannath Puri Lord Jagannath immer auf dem Altar gegenwärtig war und niemals wegging. Er blieb im Himmel für ein himmlisches Jahr. Wie lang ist ein himmlisches Jahr? Wie bitte? Ein himmlisches Jahr, ein Tag vor meinem. Ich habe vor 5 Jahren entschlossen, mir keine Zahlen mehr zu merken, weil es so und so nicht mehr geht bei mir. Also ihr wisst das. Wie Kalber war es denn gesagt? Ein Tag vor Ramadan. Wie viel ist das nach unserer Zeitrechnung? Wer ist Gorabavi? Du hast gerade den Brahman-Test bestanden. Wie viel ist ein himmlisches Jahr? Was? Ja, achso, du bist ja noch nicht fertig, richtig. Also es ist sehr, sehr lang. Ram Gopal wird es rausfinden. Nun, eines Tages nun sah, und damit werde ich für heute aufhören, ist sehr lang, wir hören das gleich noch. Eines Tages nun sah Gokuma eine leuchtende Persönlichkeit auf dem himmlischen Planeten. Stellt euch das mal vor, er tat so wie jeden Tag seine königlichen Pflichten. Plötzlich sieht er einen Menschen, der wie eine Leuchtsäule dahergeschritten kommt. Er fragt den Meister der Halbgötter, den Brihaspati, wer ist denn da? Und Brihaspati, der große Guru der Himmlischen, sagt ihm, das ist eine Weise von einem höher gelegenen Planetensystem. Es ist Brigumuni von Mahaloka. Und dann klärt ihn Brihaspati auf. Es gibt in diesem Universum ein ständiges Kommen und Gehen der Schöpfung, die in Wellen einmal das Entstehen aller Dinge bewirken und dann das Vergehen aller Dinge. Dieser ständige Kommen und Gehen vernichtet alle Planetensysteme bis hin zu Svargaloka, auf dem Indra, der Himmelskönig, lebt. Über Svargaloka, den himmlischen Planeten, gibt es jedoch den Planeten Mahaloka, Janaloka und Tapaloka. Und diese drei Planetensysteme werden nicht vernichtet in der Vernichtung jeden, die am Ende eines Tages von Brahma stattfindet. Alles bis hin zu Mahaloka wird also in einem relativ schnellen Zyklus, wie es jetzt aus der Sicht der universalen Zeit, geschaffen und vernichtet. Brahma schafft also jeden Tag, wenn er aufwacht, die Planetensysteme, die unter Mahaloka liegen, aufs Neue. Wenn man das schematisch darstellen würde, würde wir hier in der Mitte, sagen wir mal, das ist ein Universum von hier bis hier, wir würden hier das mittlere Planetensystem haben, auf dem unsere Erde liegt. Darunter sind untere Planetensysteme, bis hier eine Gruppe von Planetensysteme kommt, die als die höllischen Planetensysteme betrachtet werden. Dann ist über der Erde Svargaloka, auf der Indra regiert. Und über Svargaloka kommen jetzt diese Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, und hier ganz oben ist Brahmaloka, der Ort des Weltenschöpfers. Ungefähr so. So, Brigumuni kommt aus Mahaloka, sagt Brihaspati zu Gokuma. Und Gokuma fragt, Mahaloka, ist da auch eine Manifestation des Herrn? Ja, sagt Brihaspati. Da ist der höchste Herr, der sich manifestiert als Yajneshwara, der Herr des Opfers. Immer wenn seine Devotis ein Opferfeuer entzünden, so erscheint der Herr im Opferfeuer und nimmt persönlich aus dem Opferfeuer die Speisen entgegen und die Opferdarbringung. Wer von euch war mal bei einem Opferfeuer gegenwärtig? Und wie?
Du auch?
Wo? Wenn ein Opferfeuer richtig ausgeführt wird, sendet der Priester an einer bestimmten, ziemlich am Anfang, Mantren, wo Vishnu gerufen wird, gegenwärtig im Opferfeuer zu sein. Wenn man genau aufpasst und man hat einen guten Priester, der nicht so Larifari das macht, sondern mit Herz und mit Verstand und mit Sachkenntnis, dann spürt man plötzlich eine göttliche Gegenwart. Und in dem Augenblick, wo Vishnu dann gegenwärtig ist, nimmt der Priester, ganz interessant, ein Feuer, also eine kleine Lampe, und verehrt das Feuer. Er verehrt dann nicht einfach nur Feuer, wie wir es im Ofen finden, sondern Vishnu, der als Feuer gegenwärtig ist. Mit einem kleinen Offerung, und er wirft auch kurz Blumen ins Feuer. Hm? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja, sehr, sehr göttlich ist das. Nun, auf diesem Planeten machen die Votis große Opferfeuer, also richtig große, so wie ja, doppelt so groß wie diese Chipslücke, das Opferkund, also der Opferplatz, in dem das Feuer brennt. Und aus dem Feuer manifestiert sich dann in einer feurigen Form der vierhändige Herr Yajneshwara, der Herr des Opfers, und kommt ist in dem Feuer gegenwärtig und nimmt die Opferung entgegen. Als Gokumar das hört, ist klar, was er empfindet. Da muss ich hin. Und er sendet wieder das heilige Mantra, das Gopal-Mantra. Und durch die Kraft des Gopal-Mantras wird er tatsächlich getragen, wie mit unsichtbaren Händen, und kommt auf Mahaloka an. Hare Krishna. Hier möchte ich jetzt Folgendes machen. Ich möchte eine 15-minütige Pause einrichten, in der ihr euch die Beine vertreten könnt, atmen könnt, durchatmen könnt. Denn was ihr jetzt erleben werdet, wird so was von transzendental sein, dass ihr bestimmt ins Wackeln kommt. Was ihr machen könnt, auch wenn ihr müde seid, da droben sind so Hängematten, die sind ausprobiert worden für euch. Man kann sich da reinlegen und dann über dem Wasser so schweben und auf diese Weise energetisiert werden. Ich möchte vielleicht Elisabeth bitten. Nach 15 Minuten wird Elisabeth klingelnd durch das Schiff gehen, dass ihr wisst, dass es soweit ist, zu euch zu kommen. Elisabeth, du weißt, wie das geht, wie bei der Kinopause, nicht? Unsere Brahmanas, unsere Pandits, angeführt von Kalpa Vasini und Ram Gopal, haben ausgerechnet, dass Gokumars Regierungsaufenthalt auf dem himmlischen Planeten ein Tag Brahmas betrug. Und dieser Tag Brahmas ist nach unserer irdischen Zeitrechnung 4.354.560.000 Jahre lang. 4.354.560.000 Jahre. 4.35 und dann noch 3,9. Wenn wir das, ich finde es interessant, uns kurz mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Sehr oft ist es so, dass Menschen, die von diesen unglaublichen Zeitlängen hören, in Schleudern kommen. Denn wie kann das möglich sein? Ich kann höchstens 80 Jahre alt werden oder 90 oder wenn es gut kommt und ich eine Menge Tee trinke, 110 Jahre, aber doch nicht so lang, wie es hier erwähnt wird. Es ist so, dass dieses Universum viel, viel mehr ausmacht als das, was uns durch die Wissenschaft erforscht wurde. Es gibt Bereiche, in denen sich die Zeit ganz und gar anders verhält als hier. Und auch vor allem die Zeit und ihre Auswirkung auf Materie. Unsere Körper haben eine andere Zeituhr in sich, das heißt eine andere Verfallsrate, als sagen wir mal Elemente von höherer Natur. Wir kennen ja selbst hier auf diesem Planeten Elemente oder Stoffe, die über einen ganz langen Zeitraum verfallen. Zum Beispiel, ich glaube, Uranium, das sich das aufgelöst hat. Da sind 100.000 Jahre oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn so eine Rechnung gibt, so sind auch die Körper der himmlischen Bewohner nicht so sehr dem Verfall preisgegeben wie unser Körper. Auch im Vergleich zu der Ameise leben wir ja viel, viel länger. Nicht das Leben einer Ameise findet in einem relativ leicht überschaubaren Zeitraum statt. So, es gibt Wesen, die weitaus höher sind, für die wir Ameisen sind, gewissermaßen, die eine andere, in anderen Zeittakten sozusagen denken, fühlen, wollen und auch leben. So, Gokuma verlässt jedoch die himmlischen Planeten, um Gemeinschaft zu pflegen mit dem Herrn des Opfers, Yajneshwara, der in jedem Haus auf dem Mahaloka-Planeten erscheint, wenn die Bewohner dort Opfer darbringen. Also ich glaube, du guckst ein bisschen, wo der Lärm ist. Vielleicht willst du mal kurz aufs Deck gehen und gucken da. Okay, gut. Gut. Das ist das Hochbein ganz schön. So, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen. Alle Bewohner dort sind Brahmanas, die die Kunst erkennen, den Herrn erscheinen zu lassen, aus dem heiligen Opferfeuer heraus. Und alles, was sie eigentlich machen, ist es, den Herrn Opfer darzubringen. Ihr müsst euch fragen, ja, arbeiten die nicht? Haben die nicht die Firmengründung und so weiter? Wovon leben sie? Und so weiter. Diese Frage stellt sich auf den himmlischen Planeten nicht. Das heißt, dass nur unser Planetensystem ein Planetensystem ist, wo man sich die Dinge, die man haben möchte, mit Anstrengungen und Bemühungen besorgt. Wenn wir uns zum Beispiel einen kleinen Energieball wie diesen hier anschauen, was da für eine Bemühung drin ist. Es mussten die Trockenfrüchte aus Ägypten herbestellt werden. Wir haben tonnenweise diese Datteln hergestellt, Naturdatteln, die sind da super biologisch und sehr preiswert. Dann sind hier Nüsse drin aus den Haselnussstreichen oben aus Schweden und alles mögliche andere ist da drin. Mit großer Bemühung zusammengerollt wird. Wir haben in Dolokadam eine kleine Passadenfabrik, wo wir das herstellen. Und da sind so die Dolokadamis, die Mütter mit den Kindern am Rollen und machen sich so an, tun sich so ihre Reisen nach Indien zu transportieren. Und so. Eine große Bemühung ist da, bevor so etwas entsteht. Auf dem himmlischen Planeten wünscht man sich etwas und er ist auf der Hand. Und da gibt es also nicht diese Art von Genussbeschaffung, wie wir sie hier auf unserem Planeten haben. Eine Bemühung, die dem Genuss vorangeht. Dort ist der Genuss ad hoc da, weil er durch die Kräfte des Universums, wenn man es mal so technisch oder so prinzipiell ausdrücken möchte, bereitgestellt wird. Es ist einfach da. Nur auf unserem irdischen Planetensystem ist es so, dass man karmische Tätigkeiten ausübt, die Reaktionen mit sich bringen, gute oder schlechte. Deswegen heißt dieser Ort hier der Ort für die fruchtbringenden Handlungen. Und es wird beschrieben, dass ein Mensch, der auf diesem Planetensystem, im irdischen Planetensystem lebt, sehr genau darauf achten sollte, was für Tätigkeiten er unternimmt. Denn er wird die Früchte auf diese Tätigkeiten noch länger Zeit erleben, auch indem er entweder auf dem mittleren Planetensystem bleibt oder höher aufsteigt auf das himmlische Planetensystem und dort noch immer die Früchte von hier ausgeführten Bemühungen erhält. Dies ist der Karmasthan, der Platz des Karmas, auf dem wir gerade sind. Deswegen muss ein Mensch hier unbedingt ein kleines Wort lernen, Verantwortung zu tragen für seine Handlungen, die letztendlich seinen Gewohnheiten entspringen und die auch den Gedenkgewohnheiten oder Denkgewohnheiten entspringen. Jetzt, so. Als Gop Kumar, der jetzt schon wirklich lange auf seiner Reise ist, auf die himmlischen Planeten kommt und sieht, wie Krishna aus dem Opferfeuer erscheint, in einer vielhändigen Form, nicht nur vierhändig, vielhändigen Form, sind die Bewohner sehr beeindruckt von ihm. Sie sehen, es ist eine große Seele anscheinend, die hier gekommen ist, denn sonst wäre sie nicht auf ihren Planeten gekommen. Und sie bieten ihm an, er solle doch ein Brahmane werden, sodass auch er in die Mantren eingeweiht werden kann, die er aussprechen müsste, sodass sich der Herr auch bei ihm aus dem Opferfeuer manifestiert. Gop Kumar jedoch lehnt ab. Und hier müsst ihr sehr genau aufpassen, denn ihm werden viele spirituelle Stationen angeboten. Bisher haben wir nur von materiellen Station und Position gehört. Ihm wurde immer das Königsamt angeboten. Hier wird ihm jetzt eine Einweihung angeboten. Eine Brahman-Einweihung, die ihn zum Brahman macht. Guck mal, lehnt ab und sagt, dass er möchte lieber ein Vaishya bleiben. Er möchte lieber wie ein Hirte sein in seiner Art, denn dann kann er besser den Brahmanas dienen. Er kann dann besser, und er sagt, dann kann er Gott und den Brahmen und seinen Geweihten dienen. Dann wird er niemals denken, ich sollte dies entgegennehmen. Diese Entscheidung von Gop Kumar bleibt zunächst einmal mysteriös, denn wir wissen noch nicht von der Art von Spiritualität, die er vorgesehen ist. Birgit, ich habe diesen Energieball für dich bereitgehalten. Der erste, der einschlägt, den kannst du essen und dann bist du vor Energie unter der Decke. Das nützt wirklich was. Da ist. So. Das ist also die Art der Spiritualität von Gop Kumar ist eine ganz, ganz bestimmte, eine ganz ausgefallene, eine ganz süße Spiritualität. Wie wir nachher denken werden, wie wir nachher erfahren werden, ist eine Spiritualität, mit der wir höchstwahrscheinlich sehr viel zu tun haben. Aber ich möchte hier nicht mehr sagen, als nur diesen kryptischen Hinweis. Er lehnt ab, er will nicht Brahmana werden, er möchte lieber als Kuhhirtenjunge bleiben, sodass er weiterhin, das ist seine Logik, den Brahmanas und Krishna dienen kann. Nicht nur Krishna alleine. So, am Ende vom Brahmas Tag, also nach 4.354.560.000 Jahren werden die drei Welten bis zum Himmel
bis zu Mahaloka zerstört. Mahaloka bleibt. Aber was plötzlich geschieht ist, eine untolerierbare Hitze macht sich breit. Denn weil das ganze Universum in Flammen steht, deswegen wird diese Hitze auch in Mahaloka verspürt. Die Bewohner von Mahaloka scheint mir, dass sie die Segeln einholen, damit wir baden, oder? Ja. So Mahaloka wird also sehr heiß. Daraufhin werden die Leute in Mahaloka, diese ganzen Weisen, inspiriert, Mahaloka zu verlassen. Wird zu heiß. Wie ein Sommerhaus, auf dem die Hitzewellen der Sonne niedertrommeln. Und das wird sehr... Sie bewegen sich alle in Luftfahrzeuge und gehen auf den höheren Planeten Janaloka. Dort ist es ein gutes Klima. Und Gokuma zieht mit ihnen. So, auf Janaloka. Und da komme ich jetzt zu dem letzten Kapitel für heute. Auf Janaloka, unter den ganzen Weisen, sieht Gokuma eines Tages einen leuchtenden Jungen, zu dem jeder, aber auch jeder der anderen Weisen, seine Ehrbietung darbringt. Er sieht sehr, sehr jung aus. Ungefähr 7 Jahre, nicht älter. Aber all die Weisen, weißhaarig, sehr und so weiter, bringen ihre Ehrbietung zu dem, ja. Gokuma fragt, wer ist denn das? Dieser Boy-Saint. Wie sagt man Boy-Saint? Jungenhafter Heilige. Und ihm wird geantwortet, es ist Sanat Kumar, der erste Sohn Brahma, der ein Naishtiki Brahmachari ist und der von Tapaloka gekommen ist. Naishtiki Brahmachari, das sind Brahmachari, die noch nie mit einer Frau zusammen waren und die auch nie mit einer Frau zusammen sein möchten. Diese Naishtiki Brahmachari sind bewundernswerte Persönlichkeiten dieser Welt. Bei Sanat Kumar war es so, da war der erstgeschaffene Sohn Brahmas und Brahmas hatte ihm gesagt, du, helf mir bitte Nachkommenschaft in dieses Universum zu setzen und das Universum zu bevölkern. Aber Sanat Kumar sagte, nein. Hatte noch 4 Brüder und sie alle sagten ebenfalls nein. Und sie waren so entschlossen, dass sie ihren Körper in einen Zustand versetzten, wie ein Christus gerne hätte. Nämlich ewiglich jung und jugendlich. Es gibt so eine Lichtmeditation, wo man in seine Zellen viel Licht schickt, damit sie nicht alt werden und man ewiglich, also längere Zeit knackig, frisch und begehrenswert ist. Also, das ist eine Meditation unter den materialistisch gesonnenen Menschen. Sanat Kumar hat etwas anderes gemacht. Er hat seinen Körper tatsächlich im Wachstum beendet. Er hat gesagt, ich werde nicht älter als 7 Jahre, sodass ich niemals in mir diesen komischen Wunsch verspüre, meinen Körper an den Körper eines anderen Geschlechtes zu reiben. Sehr dramatisch. Vielleicht beschwören wir gerade die materielle Energie heraus. So war Sanat Kumar immer jugendlich geblieben und hatte nie den Wunsch nach, wie soll ich mich ausdrücken, Sexualität. Das kannte er nicht. Gokuma entwickelte daraufhin einen Wunsch, er chantete das heilige Mantra und ging von Tapaloka zu dem Ort von Janaloka. Nun ist eine kleine Sache da.
Ich glaube, die wissen nicht, dass sie ein hochanspruchsvolles geistiges Seminar haben. Wie lange hören die denn die Segel runter? Oder könnt ihr euch konzentrieren, wenn die Segel runter... Ist kein Problem. Ja, und vor allen Dingen, wir müssen ja den ungestörten Bewusstseinszustand eintrainieren. Also hört nicht auf die Segel. Sie existieren, es ist nur flapprige Materie, die hin und her bewegt wird. Wir sind auf dem höheren Planeten, wo es Materie in dieser Dichte nicht gibt. Also für uns existiert das im Augenblick nicht. Hare Krishna. Jetzt wird es nämlich total interessant. Als Gop Kumar nach Tapaloka kommt, wird er sehr überrascht. Er sieht nämlich alle Bewohner von Tapaloka in stiller Meditation da sitzen. Sie bewegen sich nicht. Ganz im Gegenteil. Sie sitzen einfach nur still da und ihre ganze Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet, wo sie innere Bilder sehen, die vor ihren Augen erscheinen in der Meditation. So, Gop Kumar fühlt sich aber völlig disorientiert. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt alle in Meditation verfallen. Etwas, was wir heute Abend eintrainieren möchten, wenn ihr frisch gebadet seid und voll Vitalität strotzt. Dann möchte ich eine geführte Meditation mit euch machen, wie es auf dem Himmel, wie es dort gemacht wird. Stellt euch mal vor, zu dem Zeitpunkt würde der Kapitän und sein Küchenjunge reinkommen und irgendetwas fragen wollen. Und er würde uns einfach nur da sitzen sehen. Er würde hundertprozentig ein bisschen irritiert sein. Er würde hundertprozentig sich fragen, was ist denn jetzt los? So ist es auch Gop Kumar gegangen. Er wollte Leute fragen auf dem himmlischen, auf diesem höheren Planeten, was ist hier? Was macht ihr hier? Aber alle schwiegen und meditierten nur. Er war disorientiert, er war irritiert. Und so regte sich in seinem Wunsch, in seinem Herz der Wunsch, nach Nilachal, Purushottam Kshetra, nach Jagannath Puri zurückzugehen und dort den Darshan von Jagannath zu genießen. Als er gerade sein Mantra schenken wollte und sozusagen sich mit der Kraft des Mantras nach Puri bewegen wollte, als er sozusagen abheben wollte von dem Planetensystem, öffnete Pipalayana die Augen ein Yogi und sagte, halt, Neuankömmling, wohin willst du? Ich finde ja gut, dass jetzt irgendjemand mal mit mir redet. Wohin ich will? Ach, ich will nach Puri zurück. Das ist hier, alle sind hier so still und stumm und sitzen da so da in der Meditation vertieft. Ich will zum Herrn meines Herzens, zu Jagannath gehen. Daraufhin lacht sie alleine. Neuankömmling. Du willst Gott mit deinen Augen sehen? Dabei weiß doch jeder, dass Gott jenseits der Sinnenwahrnehmung ist. Stellt also eine ernsthafte Herausforderung an den Deti Darshan. Was kannst du mit den Augen sehen? Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Der Körper Gottes ist nicht aus diesen Elementen. Das sieht Ananda ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. Genauso wenig wie die Augen das Augenlid sehen können, so können diese Augen Gott sehen. Gott ist in deinem Herzen, Neuankömmling, und du solltest deinen Geist in Meditation auf ihn richten und dann in Trance geraten, sodass du in der mystischen Trance den Herrn im Herzen sehen kannst. Dann wirst du ihn innerhalb sehen und mit spirituell geläuterten Augen wirst du ihn auch außerhalb von dir sehen. Die letztliche Wahrnehmung ist immer eine Wahrnehmung, die im Geist stattfindet. Und dann gibt Pipalayana Beispiele dafür. Er sagt, erinnere dich doch an den Dämon, den dämonischen Duryodhana. Krishna war direkt vor ihm. Aber weil sein Geist materialistisch war, konnte er Krishna nicht erkennen. Während Prahlad Maharaj, der große Devote des Herrn, dessen Geist immer in Meditation auf Krishna gerichtet war, durch seine geläuterten Sinne Krishna sehen konnte. Und dann gibt er ein Beispiel. Hiranyakashipu fragte einmal Prahlad Maharaj, wo ist dein Gott? Prahlad sagte, überall. Und schaute dabei in die Säule und sah Govinda auf der Flöte spielend in der Säule sein. Hiranyakashipu aber, dessen Geist nicht geläutert war, sah nur eine Säule, wo Prahlad Govinda sah. Versteht ihr die Argumente? Pipalayana stampft ihm jetzt etwas ein, was sehr wichtig für unsere Spiritualität sein wird. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Meditation. Von allen neun Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes, sagt er, ist Smaranam der beste. Denn im Smaranam wird die Aktivität des Geistes, des größten aller Sinne, dem Herrn geopfert. Wir kriegen Fahrt. Was sagt ihr von der Argumentation oder zu der Argumentation von Pipalayana? Klingt gut. Es gibt eine Gruppe von Vaishnavas am Radhakund, die sagen würden, genau, und die diese Zitate aus den Brihadbhagavatamrita zitieren. Die sagen würden, ihr alle Krishna-Leute, versucht mit dem Sinn den Herrn zu sehen und ihr zentet den heiligen Namen des Herrn. Aber ihr müsst den Geist kontrollieren. Der Geist ist das Wichtigste. Und heute Morgen haben wir auch darüber gehört. Wir hatten gehört von den verschiedenen Zuständen des Geistes. Diese Frage wird im Brihadbhagavatamrita nochmal aufgenommen werden. Ich würde sie hier nicht diskutieren wollen. Denn ich möchte das als eines der Höhepunkte des Seminars nachher noch herausstellen. Diese Frage. Gokumar wird überzeugt. Pipalayana sagt, wenn du trotzdem irgendwie den Herrn sehen willst, Neuankömmling, dann geh nach unten auf die irdischen Planeten, geh nach Badarikashrama. Dahin sind wir hingepilgert und haben das Buch geschrieben, Der Weg des großen Abschieds. Geh da siehst du den Herrn, da sind auch ordentlich Weise, die meditieren die ganze Zeit über den Herrn. Wenn es dir hier zu hoch ist, geh nach unten und lern die Meditation auf dem Erdplaneten. Wenn ihr heute nach Badarikashrama geht, wenn ihr ein bisschen über den Tempel geht, seht ihr diese Höhlen, die von den Yogis besetzt sind, die den ganzen Tag dort meditieren. Die sind Pranarya. Die nehmen nur Prana zu sich. Die essen nicht. Sehr hochstehende Yogi. Gokumar sieht zu dem Zeitpunkt, als Pipalayana ihn über die Meditation unterwiesen hat, plötzlich die vier Kumaras vor ihm stehen. Und er sieht, wie aus den Herzen der vier Kumaras, Susanne, Form Gottes hervorkommt. Nishinghadev, Varaha, Matsya, Koma. Denn sie haben das alles in ihrem Herzen, in der Meditation. Bitte versteht, wir sind auf einem Planetensystem, wo nicht grobstoffliche Materie existiert wie hier. Dort ist was die geistige Substanz. Die zeigen ihm also, was sie in ihrem Herzen in der Meditation sehen. Hare Krishna. Dann kommt der Älteste der Kumaras lächelnd zu Gokumar und sagte, ich zeige dir, wie man es macht. Neuankömmling berührt ihn auf der Stirn und daraufhin fällt Gokumar in eine Meditation, Kalpavasini, wo er im Herzen Krishna wahrnimmt. Er ist völlig in Ekstase. Er sieht all das. Er sieht mit dem Herzen. Wie Alexander uns gesagt hat. Er sieht die verschiedenen Formen und er ist immer in Samadhi. Das ist ein Bewusstseinszustand, der noch tiefer und noch ruhiger ist als der traumlose Tiefschlaf. Es ist eine Trance. Er ist im Trance-Bewusstsein und sieht dort Krishna vor sich. Trotzdem, nach langer, langer Zeit, ist in seinem Herzen noch immer eine Unzufriedenheit. Eines Tages hat einmal wieder die Augen geöffnet, sieht er plötzlich einen Schatten über die höheren Planetensysteme huschen. Ein Schatten sieht er. Und damit werde ich mein Seminar für heute beenden. Man nennt das ein Cliffhanger. Man wird in eine gewisse Spannung wird aufgebaut, sodass ihr zum nächsten Teil meines Seminars kommen würdet. Wir haben uns heute Abend Folgendes vorgenommen. Ich möchte euch heute Abend einmal, wie es in der Yoga-Tradition üblich ist, in eine Meditation, eine geführte Meditation hineinbewegen. Das ist allerdings nur möglich, wenn Ram Gopal klärt, dass wir irgendwo ankern und keine, also wir können über das Meer schaukeln, das ist kein Problem, aber kein Motorenlärm haben.
Also wir werden heute Abend im Hafen sein.
Gut, gut. Heute Abend werden wir also meditieren. Wir werden es hier machen. Wir brauchen nämlich ein paar Dinge. Lasst euch überraschen. Es ist sehr, sehr schön. Ich war vor ein paar Wochen in Radadesh, in unserem Schloss in Belgien, und habe die ganze Tempelbelegschaft entführt in den Bereich der Meditation. Es war doch sehr nice. Du warst dabei, Gaurabhavani. Ne? Gaurabhavani war meine Assistentin, die hat musikalisch das begleitet. Und das werden wir heute machen. Wir werden einen günstigen Zeitpunkt haben, wo ihr erfrischt und taufrisch in die Meditation gehen könnt. Denn wenn einer einschläft, werde ich eine Energiekugel nehmen und sie ihm direkt geben. Gut, also, wie findet ihr denn das? Es wird spannend langsam, nicht? Ja, ich hoffe, dass ihr alle nachher mit großer Freude an den Erkenntnissen von Gokumar teilnehmen könnt. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen, weil das ist so anstrengend, mit Motorenlärm zu sein. Merkt ihr, es ist eine ganz andere Energie, nicht? Also bitte sagen, wann, die wollen jetzt in den Hafen, oder?
Also, wir müssen einfach so weiterkommen.
Ja.
Aha. Vielleicht können wir, weil wir jetzt in der Situation, dass wir von vorne haben, wir fahren jetzt langsam, aber sicher so um lange Land rum, und dann haben wir wieder den von hinten, und dann sind wir von den Wegen an.
Ja. Ja, ja. Das ist logisch. Toll. Gut, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure geduldige Aufmerksamkeit. Alles Gute. Und die Meditation wird heute Abend dann noch angesagt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai.